zur Schriftlesung würde ich euch bitten, soweit es geht, gerne aufzustehen. Der Text zur Predigt kommt aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird als König über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen? Ich lebe mit keinem Mann zusammen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist in ihrem Alter auch schwanger mit einem Sohn und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Amen. Amen. Und jetzt, Hermann, wünschen wir dir Gottes Segen für deinen Dienst.
Zacharias und Elisabeth, von denen da am Anfang gesprochen wird, das waren fromme Leute. Und dennoch lief ihr Leben nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Sie hatten kein Kind, was in der damaligen Zeit wirklich eine Schande war im Blick auf die Frau und die ganze Familie. Und inzwischen waren sie, so wird uns am Anfang dieses Kapitels berichtet, zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Das bedeutet, der Zacharias war wahrscheinlich so um die 50 Jahre herum. Für uns ist das nicht alt, damals war das sehr alt. Wenn ihr mal ins Alte Testament reinschaut, dann werdet ihr feststellen, dass die Priester ihren Dienst vom 20. Lebensjahr bis zum 50. Lebensjahr gemacht haben. Das heißt, der Zacharias stand kurz vor der Rente, falls es damals eine Rente gab. Er war Priester. Und er wurde, wie uns hier am Anfang des Kapitels berichtet wird bei Lukas, zum Opferdienst ausgewählt. Das war etwas ganz Besonderes. Meist haben das die Priester nur ein einziges Mal in ihrem Leben erfahren, dass sie ausgewählt wurden, um im Tempel Opfer darzubringen. Und dann mitten in dieser Situation, während er das Opfer darbrachte, da geschah es. Da stand plötzlich ein Engel neben dem Altar. Ich weiß nicht, wie der Zacharias sich damals gefühlt hat, aber das muss ziemlich erschreckend gewesen sein. Auf jeden Fall hat der Zacharias im Augenblick eine Zusage bekommen. Er hat gesagt bekommen, deine Frau wird schwanger werden, auch in ihrem hohen Alter noch, und sie wird einen Sohn gebären. Und dann kommt im 15. Vers eine wunderbare Zusage. Es wird gesagt, dieser Sohn, der wird groß sein in Gottes Augen. Und der Engel erklärt dann gleich, was das bedeutet, groß zu sein in Gottes Augen. Er sagt, das bedeutet einmal, er wird von seiner Geburt an erfüllt sein vom Heiligen Geist. Was für eine Zusage. Das wünschen wir uns alle, dass wir erfüllt sind von Gottes Geist und er durch uns wirkt. Aber nicht nur das, er sagt, Er wird nicht nur erfüllt sein vom Heiligen Geist, sondern er wird Gottes Volk zur Bekehrung führen, wird sie zu Gott zurückführen. Und ein drittes, was ihm angekündigt wird, im Johannes hieß er ja dann der Sohn, ist, dass er die Familien zusammenbringen wird, die Väter mit den Kindern. Offensichtlich gab es schon damals die Probleme, dass es Spannungen in den Familien gab. Aber ich erwähne das nur, das ist nicht unser Thema heute, sonst würde die Predigt sehr lange dauern. Aber es ist ein Ausblick auf unsere heutige Geschichte, auf die eigentliche Geschichte, die wir gerade eben gehört haben. Das alles geschah ungefähr 6 Monate nach diesem Erlebnis des Zacharias. Da ist eine anständige 14-Jährige, das war so in etwa das Alter, wenn damals die Kinder oder die Jugendlichen verheiratet worden sind, ist ja heute noch in manchen Kulturen so. Von der wird gesagt, sie war eine Person, die heilig war und die Gott ergeben war. Wahrscheinlich stammte Maria aus einer levitischen Familie, denn sie war verwandt mit der Elisabeth, also mit der Frau von dem Zacharias, das war ihre Tante. Aber sie kam aus einem kleinen, unbekannten Dorf. Es ist ein Dorf, das im ganzen Alten Testament mit seinen ungefähr 1000 Seiten, je nachdem wie eng man es druckt, das nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Ein Flecken von vielleicht 400 Einwohnern damals. Und der Text sagt uns, Maria war verlobt. Da muss ich etwas dazufügen. Verlobung hat damals was anderes bedeutet wie heute. Heute ist Verlobung, ich probiere es mal aus und wenn es nicht funktioniert, kann ich mich ja immer noch mit jemand anders verloben. Das war damals nicht der Fall. Verlobt, das bedeutete, dass zwischen den beiden Familien ein Ehevertrag unterzeichnet worden ist, der nur gelöst werden konnte, entweder durch Scheidung oder durch den Tod. Das heißt, de facto für uns heute wäre das mindestens das, was es bedeutet, verheiratet zu sein. Aber sie haben natürlich, und das bedeutet es verlobt, noch nicht zusammengelebt. Ihr Mann oder ihr zukünftiger Mann war Josef, ein Zimmermann, wie uns die Bibel berichtet. Er stammte also aus der gehobenen Mittelschicht, aber gehörte zu der verarmten Gruppe in dieser Mittelschicht. Und da ist also dieses junge Mädchen und sie hat natürlich geträumt, steht nicht da, aber das ist, kann man damit von ausgehen, sie hat geträumt von ihrer Hochzeit. Und dann wird alles zerstört durch diesen Engel. Und ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, weil wir diese Geschichte schon so oft gehört oder gelesen haben, aber das war genau das Gegenteil von dem, was Zacharias und Elisabeth erlebt haben. Für die war das die große Erfüllung des Traumes, den sie gehabt haben über Jahrzehnte hinweg. Für Maria hat es das Chaos bedeutet. Natürlich war das eine großartige Anrede schon mal, durch die sie allerdings erschrocken ist. Gegrüßt seist du, dir ist hohe Gnade zuteil geworden. Gott ist bei dir. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn mir sowas begegnet wäre. Wahrscheinlich wäre ich auch erschrocken. Maria ist vor allen Dingen erschrocken über die Gegenwart Gottes. Und sie war ziemlich verwirrt über das, was da gesagt wurde. Natürlich Mutter des Messias sein, das war das, was eigentlich jede fromme Frau in Israel davon geträumt hat. Aber so ganz anders. Nicht durch Jungfrauengeburt. Und ich möchte hier was anfügen, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Die Maria war nur etwa 14 Jahre alt. Sie war fromm. Aber um es mal ganz platt zu sagen, Maria war nicht blöd. Sie wusste, das hat es noch nie gegeben, was der Engel da sagt. Sie wusste auch gleichzeitig, das glaubt mir kein Mensch. Und sie wusste als nächstes, jeder wird mit Fingern auf mich zeigen. Und als letztes konnte sie sich ausrechnen, Josef wird sagen, ohne mich, da mache ich nicht mit. Und genau das ist passiert. Steht nicht hier in Lukas, aber in Matthäus steht es drin. Josef war entsetzt, als die Maria ihm das gesagt hat. Offensichtlich hat er sie aber so gern gehabt, dass er sie nicht unbedingt öffentlich bloßstellen wollte. Und so hat er sich entschlossen, dass er einfach nicht darüber redet und die Sache auf sich beruhen lässt und sich trennt von ihr. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, dass er sie nicht, da wäre sie genauso bloßgestellt gewesen, aber das denkt man in so einer Situation nicht. Matthäus 1, Vers 19, wer das nachlesen möchte. Josef hatte diese Entscheidung getroffen und erst dann hat Gott zu ihm gesprochen. Manche tun so, als ob die Leute damals alle bescheuert gewesen wären. Maria wusste ganz genau, was ihr blühte. Ihr erster Satz, nachdem der Engel diese Ankündigung gemacht hat, ist gewesen: Es tut mir leid, aber um auf gut Deutsch gesagt, ich habe noch nie Sex gehabt. Ich bin noch nie mit einem Mann zusammengekommen, habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Vers 34 sagt das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hältst du die Jungfrauengeburt generell für eine etwas komische Sache oder zumindest für etwas, das relativ unglaublich ist. Das ist okay. Niemand zwingt einem, das zu glauben. Aber wir sollten nicht so tun, als ob die Leute damals nicht gewusst haben, was sie gesagt haben. Als ob die Schreiber der Evangelien nicht wussten, was sie aufgeschrieben haben. Die wussten ganz genau, und das haben sie damit auch zum Ausdruck gebracht, Gott hat mit seiner Schöpfermacht übernatürlich eingegriffen. Genau das will der Text sagen und nichts anderes. Aber das ist nicht alles, denn sonst wären wir schon mit der Predigt schon fertig. Dieser Text beschreibt auch, wie Gott ist und wie sein Verhältnis zu uns ist. Und ich möchte da auf einige Punkte kurz eingehen. Das Erste, was der Text deutlich macht, ist, Gott ist nicht elitär. Gott ist nicht elitär. Er ist der König des Universums. Und als König des Universums könnt ihr eigentlich sagen, ich habe mit solchen Sachen nichts zu tun. Aber das Großartige ist, Gott handelt durch einfache Leute. Vers 48 sagt genau das, als Maria Gott preist, da sagt sie: Er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ihr könnt euch vielleicht an die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland erinnern, die gekommen sind, um diesen neugeborenen König der Juden anzuschauen. Die sind genau dorthin gegangen, wo jeder erwartet hat, dass der Messias geboren wird, nämlich nach Jerusalem, zum Königshaus. Da ist doch logisch, dass da der Messias hinkommen muss. Und nun sagt der Text, dass Jesus aus einem Ort stammt, der nirgendwo in Gottes Heilsplan vorkommt. Im Johannesevangelium, da fängt das Evangelium ja etwas anders an. Da kommen keine solche Geburtsgeschichten wie hier. Da geht es dann relativ schnell in die Geschichte mit Jesus hinein. Und ganz am Anfang ist da einer, der Jesus begegnet, mit dem Namen Philippus. Der ist so begeistert, dass er sich auf den Weg macht zu seinem Freund Nathanael. Und er sagt zu ihm: Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Sein Name ist Jesus und er stammt aus Nazareth. Und Nathanael sagt: Wie bitte? Nazareth? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Johannes 1, Vers 46. Aber was mir das sagt, ist, Gott braucht uns zwar nicht, aber er liebt uns und er wendet uns seine Gnade zu. Er ist mit uns, so wie das die ersten Worte des Engels der Maria sagen. Das Großartige ist, das hat der Engel zwar zu Maria gesagt, aber das gilt nicht nur der Maria, das gilt auch uns. Gottes Gnade ist mit uns, er ist bei uns und möchte uns begegnen und uns segnen. Gott ist nicht elitär. Er spricht nicht nur mit den oberen 10.000, sondern mit jedem. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist, Gott ist integer. Maria war durch ihre Heirat Teil der Davidslinie. Das wird hier in Vers 27 gesagt, dass sie mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt war. Und damit wird deutlich, Gott hält seine Zusagen ein. Das, was er schon Jahrhunderte vorher gesagt hat. Und Gott hält nicht nur seine Zusagen ein, sondern er wird sein Erlösungswerk vollenden. Die Umstände, die hindern Gott nicht. Die halten ihn nicht davon ab, das zu tun, was er tun möchte, nämlich Menschen retten. Der Name, den Jesus hat, wird ja eigentlich nie übersetzt hier. Jesus ist die griechische Form von dem Namen, den Jesus gehabt hat. Wie hieß der? Josua. Also Jesus ist das gleiche wie in Hebräisch Josua. Und Josua bedeutet, Gott rettet. Und Gott hat das von Anfang an schon deutlich gemacht. Das ist es, worum es geht. Und das gilt jetzt und das gilt für alle Zeit, diese Rettung. Das sagt der Text hier in den nächsten Versen. Gott ist integer, er vergisst nicht, was er versprochen hat, sondern er erfüllt sein Wort. Übrigens, das bedeutet auch, dass das auch für die Zukunft gilt. Das, was er zugesagt hat, das hält ein, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Und wir werden da heute nicht darüber sprechen, aber das gilt zum Beispiel dafür, dass er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Gott ist nicht elitär, Gott ist integer. Das Dritte, was hier deutlich ist, Gott wirkt als Schöpfer. Gott wirkt als Schöpfer. Er erschafft Leben durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Vielleicht denkt der eine oder andere, war das wirklich nötig, auf diese Art und Weise das zu machen? Aber vielleicht sollten wir uns hin und wieder daran erinnern, nicht Gott ist uns gegenüber verantwortlich, wie er handelt, sondern wir sind ihm gegenüber verantwortlich, wie wir handeln. Im Gegenteil, der Engel fügt als Zusammenfassung an, für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist logisch. Wenn etwas für Gott unmöglich wäre, wäre er nicht Gott. Wenn alles ganz normal läuft, wenn alles so den ganz normalen Gang ging, wenn der Messias so gekommen wäre, wie das sich alle Juden vorgestellt haben, wozu braucht man dann noch Gott? Ja, ich weiß, die Wissenschaftler sagen uns, das ist ja nicht replizierbar. Man kann also nicht nachvollziehen, ob das tatsächlich so gewesen ist, denn dafür müsste man es wiederholen können. Das stimmt unter normalen Umständen. Aber wenn Gott eingreift, ist die Situation eine vollkommen andere. Dann macht dieser Punkt eigentlich keinen Sinn. Gott wirkt als Schöpfer. Und gerade bei den wichtigsten Punkten schon im Schöpfungsbericht ist es so, dass es heißt, Gott schuf aus dem Nichts. Ein vierter Punkt, der mir hier wichtig geworden ist, Gott schenkt Gnade. Im 28. Vers sagt Gott, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Und im 30. Vers nochmal, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das heißt, die bedingungslose Liebe Gottes ist dir zuteil geworden. Bedingungslose Liebe Gottes, das bedeutet das Wort Gnade, es ist umsonst. Ich kann nichts dafür tun. Und das hat der Engel der Maria gesagt. Du kannst nicht und du musst nichts dazu tun. Gott handelt. Das könnte uns natürlich ziemlich erschrecken. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die im Angesicht Gottes fast zu Tode erschrocken sind. Aber Gnade bedeutet, dass die äußeren Umstände unerheblich sind und dass Gott eine neue Vision schenkt für die Zukunft. Und wie sieht diese Vision aus? Und deshalb dafür noch ein letzter Punkt. Gott schenkt nicht nur Gnade und wirkt als Schöpfer, sondern Gottes Geschichte und deine Geschichte gehören zusammen. Maria sagt hier, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Im Griechischen steht da, ich bin eine Sklavin Gottes. Normalerweise sagen wir das heute in den Übersetzungen nicht mehr so, weil es sich so schlimm anhört. Aber es gibt eine ganze Reihe von modernen Übersetzungen, die diesen Satz versucht haben wiederzugeben und das zum Teil sehr gut geschafft haben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, das bedeutet, ich will ganz für Gott da sein. Oder ich gehöre ihm. Ich bin bereit. Das soll mit mir geschehen. Vers 38. Einige von euch kommen ursprünglich aus der katholischen Kirche. Die meisten werden zumindest die katholische Kirche kennen. Und ihr wisst, dass die katholische Kirche die Maria sehr viel stärker betont, als das in den evangelischen Kirchen geschieht. Und diese Verse hier sind der Grund dafür, wieso sie das tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mit manchem, was da geschieht, nicht einverstanden bin, es ist durchaus berechtigt, dazu die Maria wirklich in einer besonderen Weise zu ehren. Was Maria getan hat, beziehungsweise wie sie das angepackt hat, war ein völlig anderer Ansatzpunkt, als wir das normalerweise haben. War auch, in Klammern dazu gefügt, ein völlig anderer Ansatzpunkt, als sehr viele von unseren heutigen Liedern, von den moderneren, einnehmen. Der Ansatzpunkt, den Maria gehabt hat, war nicht, was bringt mir Gott? Bringt mir Friede, Freude, dieses und jenes? sondern der Ansatzpunkt von Maria war, wie kann ich ihm gehorchen? Wie kann ich ihm Freude machen? Natürlich hat sie, wie fast jede junge Frau, von einer glücklichen Ehe geträumt. Doch sie hat sich besonders die Frage gestellt, wie folgt mein Leben der Vision Gottes? Maria war von dem Augenblick an auf einem Weg unterwegs wie der Zacharias und die Elisabeth. Sie führte ein Leben mit einer Vision. Zunächst war das eine Vision von Gottes Leben in ihr und eine Vision davon, dass Gott durch sie wirkt. Und das hat zur Anbetung geführt. Das sehen wir in den Versen danach, wo es in Vers 47 heißt, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Aber dann war es auch eine Vision sehr schnell von Gott als dem Retter. Das ist, was Jesus bedeutet. Und das hat einfach zu Dank geführt. Zu Dank darüber, dass Gott sie persönlich rettet und dass er seinen Sohn schickt, um diese Welt zu retten. Und schließlich hatte sie eine Vision davon, dass sie Gott ganz ergeben ist. Sie hat einfach alles auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier hast du mich. Hingabe nennt man das. Sich ganz Gott zur Verfügung gestellt. Ich glaube, ein schönes Beispiel dafür ist die Geschichte, die mit der Nazarener wahrscheinlich Probleme haben, von der Hochzeit in Kana. Denn Jesus hat nicht den Wein in Wasser verwandelt, sondern das Wasser in Wein verwandelt. Und als er das getan hat, oder bevor er das getan hat, kommt die Maria. Sie weist Jesus darauf hin, dass ein Problem herrscht auf der Hochzeit. Und die Antwort von Jesus war interessant. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Aber die Maria ist hergegangen und hat zu den Leuten dort gesagt, macht einfach, was er euch sagt. Was er euch sagt, das tut. Das ist für mich ein Zeichen von Hingabe. Sie wusste, Jesus weiß, was zu tun ist. Vielleicht denkst du jetzt, nachdem du alles gehört hast, das ist mir irgendwie zu ungewiss. Das ist ein bisschen gefährlich. Sich einfach Gott so zur Verfügung zu stellen, wie die Maria das getan hat. Das ist mir zu riskant. Ich würde gerne alles so ein bisschen im Griff behalten. Und ich gebe ehrlich zu, ich würde auch gerne die Sache im Griff behalten. Viele von uns sind so gestrickt und wir müssen uns allerdings bewusst machen, echte Weihnachtsfreude gibt es nur, wenn wir wie Maria sagen, Herr, ich riskiere meine Vision von der Zukunft. Ich riskiere meine Vision von Familie, vielleicht vom Job, von einem normalen Leben. Und ich setze auf deine Visionen für mich. Darum geht es in dieser Geschichte. Advent und Weihnachten bedeutet, dass Gott uns eine Vision von einer neuen Zukunft gibt. Einer Zukunft mit ihm und einer Zukunft für ihn. Und ich möchte dich ermutigen, hab keine Angst, sondern setz auf diese Zukunft Gottes. Bau auf seine Möglichkeiten. Lass dir eine neue Vision schenken. Eine Vision, die aufgebaut ist, wie es hier bei der Maria war, auf die Gnade, auf die unverdiente Liebe Gottes. Und sag das Gott im Gebet, dass du so leben möchtest. Und Gott wird antworten. Und dann können wir so wie Maria uns freuen und jubeln. Und gerade deswegen feiern wir Weihnachten. Gerade deswegen singen wir: Freue dich, Welt, dein König naht. Freue dich, Welt, weil Gott Zukunft eröffnet. Freue dich, denn er tut es auch für dich. Freue dich, seine Gottesgeschichte und deine Geschichte, die gehören zusammen. Und darum wirklich, freue dich, Welt. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns eine Zukunft zusagst, die wir uns nie erträumt haben und nicht erträumen können. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht nur deine Freude schenkst und deinen Frieden, sondern ein Leben, das bleibt. Wir danken dir für Vorbilder wie die Maria, die sich dir ganz zur Verfügung gestellt hat. Und schenke du, dass jeder Einzelne von uns das tut und so mit dir vorangeht. Danke, dass du durch uns wirkst. Danke, dass wir das wissen dürfen. Deine und unsere Geschichte gehören zusammen. Wir dürfen dich loben und preisen. Amen. Wollen wir, bevor wir das Mahl unseres Herrn miteinander feiern, noch ein Lied singen, und zwar genau das, was ich gerade schon erwähnt habe: Freue dich, Welt.